Egal wie du lebst, bei A1 Family zählt, was euch verbindet. Und gemeinsam wird's günstiger. Mit A1 Simply Family. Exklusiv für alle treuen A1 Kunden. 60 GB für nur 9,90 Euro pro Monat. Treuen Kunden verbunden. A1.
Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Nach einem Anschlag in Kaschmir, bei dem 26 Menschen sterben, spitzt sich der Konflikt zwischen den beiden Atommächten Indien und Pakistan immer weiter zu. Inzwischen ist es bereits zu ersten militärischen Angriffen gekommen. Warum streiten Indien und Pakistan seit Jahrzehnten um Kaschmir? Und droht uns ein Krieg zwischen den beiden Atommächten? Darum geht's heute. Anna Sabatal, du bist Redakteurin beim Standard in der Außenpolitik. Wir wollen heute über Indien und Pakistan sprechen und speziell über die Kaschmir-Region. Wie gefährlich ist denn dort derzeit die Lage?
Also die Lage ist nach den Vorkommnissen der vergangenen Nacht besorgniserregend, zweifelsohne. Sie bereitet den Menschen vor Ort ja bereits jetzt schon großes Leid, sowohl in Pakistan als auch in Indien. Erstens, weil bei den Anschlägen bzw. dann auch den Gegenanschlägen ja schon jetzt mehrere Dutzend Menschen ums Leben gekommen sind. Aber es gibt natürlich auch Folgewirkungen, wie zum Beispiel auf der indischen Seite Kaschmirs das totale Erliegen des Tourismus. Und dann ist natürlich die große Sorge einer größeren Eskalation in der Region.
Ich glaube, um diesen Konflikt zwischen Indien und Pakistan verstehen zu können, müssen wir in der Historie etwas in die Vergangenheit gehen. Vielleicht wirklich zur Entstehung dieser beiden Staaten, die es ja noch nicht so lange gibt. Versuchen wir da vielleicht einen kurzen historischen Abriss. Wie konnte es so weit kommen?
Ja, also um den Kaschmir-Konflikt zu verstehen, muss man tatsächlich recht weit zurückgehen in der Geschichte. Es ist ein wirklich sehr komplex gewachsener Konflikt. Grundsätzlich muss man verstehen, wie Indien und Pakistan überhaupt unabhängig wurden von Großbritannien. Zuvor hatte ja am Subkontinent Großbritannien über mehrere Jahrhunderte das Sagen. Indien war als Kronkolonie von Großbritannien verwaltet und kontrolliert. Und so wie man heute Indien und auch Pakistan kennt, so gab es das in der Form eigentlich davor nie. Es waren vor Ort davor einzelne Fürstentümer oder auch größere Herrschaftshäuser, die dann mal über größere oder auch kleinere Territorien die Herrschaft hatten sozusagen. Unabhängigkeitsbestrebungen gab es schon lange. Vor allem ab dem 19. Jahrhundert haben die viel Fahrt aufgenommen und dann mit 1947, nachdem Großbritannien kurz zusammengefasst durch den Zweiten oder nach dem Zweiten Weltkrieg relativ geschwächt war, waren diese Unabhängigkeitsbestrebungen dann erfolgreich.
Was ist dann passiert? Du hast gesagt, Großbritannien hat dann mehr oder weniger, wenn ich das jetzt interpretieren darf, fast schon aufgegeben, diese Kolonien, wohl auch aus Geldsorgen und sich dieser Verantwortung dann irgendwie entledigt. Was war die Folge?
Also die Folge war, dass zu der Zeit dann die Idee entstanden ist, dass man zwei Staaten gründen sollte. Und zwar ein mehrheitlich muslimisches Pakistan, eher im Norden, und ein mehrheitlich hinduistisches, säkulares Indien. Und in der Theorie mag das vielleicht auf ersten Blick gar nicht ganz abwegig wirken, aber in der Praxis hat das wirklich zu einer der größten Katastrophen der Menschheit geführt. Die Teilung dieser zwei Staaten wurde sehr hastig auf der Karte erdacht eigentlich und mit ganz wenig Bezug zu den Realitäten von Millionen von Menschen, die in dieser Region gelebt haben bzw. dort noch leben.
Wenn ich dich da richtig verstehe, vielleicht ist das jetzt auch nur eine Interpretation, aber das klingt nach britischen Kolonialherren, die auf Karten willkürlich Linien ziehen und Millionen von Menschen müssen damit dann am Ende des Tages leben.
Genau so war es in dem Fall auch. Also der Mann, der diese Teilung auf der Karte vorgenommen hat, war tatsächlich ein britischer Rechtsanwalt, der die Region sehr wenig eigentlich gekannt hat. Also genau so war es.
Da folgte dann diese sogenannte Partition, nennt man das. Dieses Erlebnis ist für sehr viele Familien in dieser Region ein absolutes Trauma. Da gibt es unzählige Bücher dazu, auch beispielsweise von Familiengeschichten, was denen da passiert ist. Nimm uns doch da vielleicht ein bisschen mit, was wurde den Menschen damals, nachdem die Briten diese Linie gezogen haben oder diese Linien gezogen haben, genau angetan?
Absolut, also die Partition. sprich die Teilung zwischen Indien und Pakistan, ist ein wirklich großes Trauma in der Geschichte des Subkontinents. Hierzulande, also bei uns, ist diese Tragödie eigentlich vergleichsweise wenig bekannt. Aber was damals passiert ist, zählt bis heute eigentlich zu den größten Fluchtbewegungen überhaupt. Millionen Menschen wurden dazu gezwungen oder wurden unter Druck gesetzt, sich in Bewegung zu setzen. Entweder weil sie dann von Indien nach Pakistan fliehen mussten oder umgekehrt von Pakistan nach Indien. Dabei kam es auch zu brutalen Massakern zwischen Muslimen und Hindus und Millionen Menschen haben dabei außerdem ihr Leben verloren. Und vielleicht, um die Geschichte oder die Auswirkungen dieser Geschichte auch bis heute zu verstehen, dieses Trauma wirkt bis heute nach, natürlich. Es gibt bis heute Gewalt zwischen Hindus und Muslimen. Das ist ein großes Thema in Indien. Das nennt man vor Ort oder es wird vor Ort von der Communal Violence gesprochen. Das ist so dieses Schlagwort. Und das wird auch immer wieder von politischen Parteien, über die Jahrzehnte wurde das auch immer wieder instrumentalisiert. Kurz zusammengefasst, was damals eben passiert ist, es sind viele Hindus, wie gesagt, in den Süden geflohen, viele Muslime in den Norden. Und bis heute gibt es auch in beiden Ländern jeweils wiederum religiöse Minderheiten, die dann unter Repressionen oder in irgendeiner Form von Verfolgung, sowohl politischer, aber auch ganz praktischer vor Ort leiden müssen.
Du hast uns vorher schon erklärt, das waren mehrere kleinere Königreiche oder mehrere Verwaltungsgegenden und dann hat man diese Linie gezogen und dieses große Gebiet aufgeteilt in einen muslimischen Teil und in einen hinduistischen Teil. Was ist denn mit den Menschen passiert, die nicht gehen konnten? Was ist mit den Minderheiten, beispielsweise mit den muslimischen Minderheiten passiert, die im indischen Gebiet dann bleiben mussten oder wurden die mit Gewalt vertrieben?
Da gibt es sowohl als auch. Also das sind so individuelle Geschichten. Natürlich gibt es bis heute eine große muslimische Minderheit in Indien. Wie gesagt, umgekehrt gibt es eine hinduistische Minderheit in Pakistan. Was dann individuell bestimmten Familien, bestimmten Menschen passiert ist, ist sehr unterschiedlich. Aber es kam, wie gesagt, oft zu Gewalt. Es gibt oft, je nachdem, wer gerade politisch an der Macht ist in den verschiedenen Ländern oder in den beiden Ländern, unterschiedliche Formen der Repression. Und wie gesagt, diese Art des politischen Denkens hat große Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen.
Das klingt auch so, als würden da beispielsweise vielleicht auch Familien zerrissen worden sein. Ich gehe mal davon aus, dass es in dieser Region auch Familien gegeben hat, die teilweise muslimisch und teilweise hinduistisch waren beispielsweise.
Absolut, das gibt es alles. Es waren dann vor allem in den Jahren nach der Unabhängigkeit, nach der Teilung, gibt es auch Familien, wirklich viele, viele Menschen, die über Jahre in Flüchtlingscamps gelebt haben. Familien, die bis heute eigentlich ihre Heimat an einem ganz anderen Ort haben und die bis heute eigentlich nur von der Erinnerung leben, die sie in den Familiengeschichten vielleicht bis heute noch mit sich tragen.
Dann fassen wir noch einmal ganz kurz zusammen diese Ausgangssituation, die du gerade skizziert hast. Wir hatten hier den Subkontinent mit mehreren kleineren Fürstentümern oder Königreichen, wie auch immer, mit unterschiedlichsten Religionen, die dann von den Briten in drei Teile geteilt worden sind. Also in zwei Teile waren muslimisch, einer war hinduistisch. Korrigiere mich hier, wenn ich das jetzt falsch im Kopf habe. Aber es gab dann noch einen Sonderfall, nämlich Kaschmir, ein Fürstenstaat. Warum war der so besonders?
Es gab einige Sonderfälle. Kaschmir ist insofern ein besonderer Sonderfall, weil allein geografisch die Region direkt in dem Grenzgebiet liegt. Und als Indien die Unabhängigkeit erlangte, war Kaschmir, das damals ein Fürstentum war, in der Position, so wie viele andere Fürstentümer auch, dass man selbst entscheiden durfte, ob man sich Pakistan oder Indien anschließen wollen würde. Die Mehrheit der Bevölkerung in Kaschmir ist muslimisch und man ist eigentlich davon ausgegangen, vor allem auf pakistanischer Seite, dass sich diese Provinz Pakistan anschließen würde. Aufgrund von historischen Gegebenheiten war es aber so, dass die Region wiederum von einem hinduistischen Fürst kontrolliert oder regiert wurde. Und der war zu der Zeit relativ unentschlossen. Er hat auch eine Zeit lang probiert, für die Unabhängigkeit der Region einzutreten. Es kam dann, aber um sich jetzt nicht in den Details zu verlieren, es kam dann am Ende aber doch dazu, dass sich dieser Fürst, dieser Maharaja, dazu entschlossen hat, sich Indien anzuschließen. Das war auf Druck von einfallenden Truppen von Pakistan. Man hat das im Gegenzug dazu gemacht, dass es das Versprechen gab, dass Kaschmir einen Sonderstatus, also weitreichende Autonomierechte bekommen wird innerhalb dieses indischen Gefüges, was auch damals dann so umgesetzt wurde. Es gab auch ein Versprechen, dass es irgendwann mal ein Referendum geben würde darüber, um diese Frage endgültig zu lösen. Dazu ist es allerdings wiederum nie gekommen. Und dieser Schritt von dem Fürst hat dann dazu geführt, dass es diesen ersten großen pakistanisch-indischen Krieg gab.
Wie lange ging der?
Der ging über mehrere Jahre. Am Ende war es so, dass es die indischen Truppen geschafft hatten, weite Teile von Kaschmir unter die eigene Kontrolle wieder zu bekommen. Aber ein etwas kleinerer Teil der Region blieb unter der Kontrolle von den pakistanischen Mächten. Und so steht das eigentlich mit natürlich immer wieder einigen Änderungen vor Ort. Aber im Großen und Ganzen ist das die Situation, die bis heute in einer gewissen Art besteht.
Das heißt, eine Waffenstillstandslinie zwischen zwei verfeindeten Mächten, Indien und Pakistan, die gibt es heute noch.
Genau.
Das war ja nicht der einzige Krieg. Es gab ja noch weitere Auseinandersetzungen. Können wir vielleicht über die auch kurz sprechen? Könntest du uns die auch kurz skizzieren?
Ja, vielleicht ganz kurz. Also wie gesagt, trotz des Waffenstillstands war der Konflikt im Grunde ja nicht gelöst. Beide Länder, sowohl Indien als auch Pakistan, beanspruchen bis heute die gesamte Region jeweils für sich. Das führte sowohl 1965 zu einem Krieg und zuletzt gab es dann wieder 1999 eine größere Auseinandersetzung zwischen beiden Ländern. Damals waren dann beide auch schon Atommächte, die hatten gerade Atomtests durchgeführt, was wiederum eine ganz neue Ebene in diesen Konflikt mit hineingebracht hat. Hinzu kommt außerdem, dass vor allem ab Ende der 80er Jahre auf indischer Seite eine militante Unabhängigkeitsbewegung immer mehr Zuspruch gefunden hat, was zu wirklich enormer Gewalt auch wieder vor Ort geführt hat, die dann aber über die vergangenen Jahre, wie gesagt, bei Kaschmir ist es immer so mal mehr, mal weniger, auch wieder eingedämmt werden konnte, dann flackert es wieder auf. Es gab immer wieder dann auch Eskalationen. Zuletzt, um vielleicht jetzt in die jüngere Vergangenheit zu schauen, die letzte größere Auseinandersetzung war 2019. Damals haben Terroristen 40 indische Sicherheitskräfte getötet. Das war ein terroristischer Anschlag, ein islamistisch-terroristischer Anschlag, auf den Indien mit Luftangriffen damals reagiert hat.
Ob es hier Parallelen zur heutigen Situation gibt, das werden wir gleich besprechen. Bleiben wir ganz kurz noch in der Historie, bevor wir in die Gegenwart kommen. Welche Lösungsansätze hat es denn gegeben, um diesen Konflikt zu befrieden? Ich meine, wir befinden uns in der Zeit nach 1945. Das heißt, es gibt so etwas wie eine UNO, es gibt internationale Organisationen, es gibt Verträge, es gibt Versuche der Diplomatie, viel mehr als noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Was wurde da unternommen und warum hat es nicht geklappt?
Absolut. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Bestrebungen oder Initiativen auf unterschiedlichen Ebenen, hier zu einer Befriedung der Region zu führen. Es gibt einerseits eine UNO-Mission, eine Friedensmission vor Ort. Es gab zum Beispiel 1972 ein Abkommen, das vorschreibt, dass die Staaten ihren Konflikt nicht militärisch, sondern durch Verhandlungen lösen würden. Das gilt bis heute so als eins der Papiere, auf deren Grundlage Verhandlungen geführt werden sollen. Wie gesagt, es hätte eigentlich ja auch ein Referendum geben sollen, zu dem es nie gekommen ist. Vor allem seit 2003 gab es wieder intensiveren Dialog. Es gab seitdem einige Dialogformate, die zur Beruhigung beitragen sollten und auch teilweise tatsächlich dazu beigetragen haben. Und ein Werkzeug sozusagen, das auch noch wichtig ist, gerade wenn man sich die jüngste Eskalation anschaut, ist das sogenannte Indus-Wasser-Abkommen aus dem Jahr 1960. Das war ein Deal, der sehr weit zurückgeht, der auch bis zuletzt gehalten hat. Dabei geht es im Großen und Ganzen um die Benutzung und die Nutzung des großen Flusses Indus, der ja sowohl durch Indien als auch Pakistan geht. Und das hat eigentlich trotz all der Kriege und Eskalationen, die man über die Jahrzehnte in der Region gesehen hat, immer gehalten. Das war eins jener Formate, wo es immer trotzdem Dialog sozusagen gab. Aber das hat Indien jetzt in den vergangenen Wochen erstmals ausgesetzt. Und das lässt wiederum die Sorge wachsen, dass sich der Konflikt auf ein ganz neues Schlachtfeld verschiebt, nämlich dem Machtstreben um die Kontrolle um Wasser.
Erklär uns vielleicht auch noch, was die Region Kaschmir denn so besonders macht, warum das nicht nur ein einfacher Fleck Erde ist, um den sich Indien und Pakistan streiten. Warum ist diese Region für beide Seiten so dermaßen wertvoll?
Naja, Kaschmir ist seit jeher eigentlich ein Ort des Austauschs und des Transits. Kaschmir mag, wenn wir das wieder mal aus der europäischen Perspektive denken, mag es vielleicht sehr abgeschieden wirken im Himalaya, dem höchsten Gebirge der Welt. Aber die Kontrolle über Kaschmir bringt, neben jetzt, sagen wir, der reinen Prinzipfrage, wenn man das schon seit Jahrzehnten quasi fordert, dass das eigentlich das eigene Territorium ist, neben dieser Frage bringt es auch einfach geopolitische Vorteile. Dann ist dann eben auch noch die eben besprochene Kontrolle über das Wasser. Also das ist ein Punkt, der gerade in Zeiten von wachsenden Bevölkerungen, steigendem Energiebedarf und eben zum Beispiel auch Klimawandel immer wichtiger wird.
Also auch tatsächlich Ressourcen sind sehr wichtig dort.
Absolut. Wie gesagt, und bei Ressourcen einerseits natürlich auch Bodenschätze, aber wirklich vor allem auch die Frage ums Wasser. Da geht es zum Beispiel wirklich um den Bau von Staudämmen, Wasserkraftwerken. Also weniger jetzt nur das Wasser per se, sondern auch das, was man aus dem Wasser an Ressourcen noch ziehen kann.
Dann kommen wir jetzt in die Gegenwart zurück. Wir wissen, das haben wir aus sehr vielen Medienberichten bereits erfahren und du hast auch sehr viel darüber geschrieben. Es hat einen Terroranschlag gegeben in Kaschmir mit 26 Toten. Vielleicht noch ganz kurz, was ist da genau passiert und was sind die Folgen dieses Massakers?
Also der Anschlag hat sich am 22. April ereignet. Es sind terroristische oder sagen wir islamistische Terroristen sind in einem Ort auf einer Wiese, der eigentlich so als Touristen-Hotspot gilt, eingefallen und haben Menschen abgeschlachtet. So wie Überlebende berichten, vor allem wurden gezielt hinduistische Männer getötet. Das Massaker wurde verständlicherweise in Indien mit großem Schock aufgenommen. In den Stunden nach dem Massaker wollten dann von vor Ort hunderte Touristen, vor allem Inlandstouristen, eben indische Touristen, sofort die Region verlassen. Gerade zu dem Zeitpunkt hatte sich Kaschmir in den vergangenen Jahren eigentlich touristisch etwas erholt gehabt. Weil zuvor, und das ist vielleicht wichtig, um auch diese jüngsten Entwicklungen noch zu verstehen, war es ja so, dass die hindu-nationalistische Regierung um Narendra Modi, den Premierminister von Indien, 2019, also bereits vor mehr als 5 Jahren, ein langes Wahlversprechen eingelöst hatte und den Sonderstatus Kaschmirs abgeschafft hat.
Was heißt das?
Das heißt, dass die Autonomierechte, die dieser Region eigentlich per der lokalen Verfassung gegeben waren, entzogen wurden. Das heißt, dass nicht nur Menschen aus Kaschmir Ländereien, Land dort kaufen oder besitzen dürfen, sondern dass nun diese Sonderrechte aufgehoben waren. Und das hat vor Ort klarerweise, aber auch international hat das für großen Protest gesorgt. Und eben um vor allem jene lokalen Proteste zu unterbinden, hat die indische Zentralregierung auch eine monatelange Blockade der Region zum Beispiel in Gang gesetzt. Tausende Sicherheitskräfte wurden da hinaufgeschickt. Es wurden hunderte Lokalpolitiker unter Hausarrest oder sogar ins Gefängnis gesteckt. Dieser Schritt ging mit einigen Menschenrechtsverletzungen einher, was eben tatsächlich international und vor allem lokal für große Proteste gesorgt hat. Insgesamt stellt man dann vor Ort oft, das hat jetzt nicht nur mit dem Schritt 2019 zu tun, aber insgesamt gibt es diese Vorwürfe, dass die muslimische Bevölkerung dort grundsätzlich unter Generalverdacht zum Beispiel gestellt wird, dass alle Terroristen seien und so weiter. Dieser massive Schritt, so quasi die harte Hand aus Delhi, hat grundsätzlich schon dazu geführt, dass es in den vergangenen Jahren dort tatsächlich ruhiger war. Das hat eben dazu geführt, dass der Tourismus dort wieder aufgelebt ist, wovon dann auch tatsächlich wieder viele Leute vor Ort profitiert haben, aber dass diese Ruhe total trügerisch war, hat man jetzt aktuell gesehen.
Jetzt gab es eben diesen fürchterlichen Anschlag mit 26 Toten. Jetzt ist dieser Konflikt weiter eskaliert, nämlich auch militärisch. Wie?
Ja, also die aktuelle Eskalation stellt in jedem Fall eine Zäsur dar. Und doch muss man, was den Konflikt betrifft, immer wieder auch sagen, dass diese zwei Länder, diese zwei alten Erzfeinde sozusagen, bei aller Bitterkeit, vor allem für die Bevölkerung lokal, dass die sich seit Jahrzehnten kennen, dass es ein bisschen ein makabres auch Business as usual ist und ein gewisses Playbook etabliert ist. Da gibt es Angriffe, terroristische Angriffe, die verursachen einen Gegenschlag, dann gibt es wieder einen Gegenschlag und dann gibt es aber auch wiederum Kanäle, die zu einer bestimmten oder zu einer gewissen Beruhigung führen können. Jetzt ist es im aktuellen Fall so, dass Indien sehr hart nun reagiert hat und dass aktuell noch überhaupt nicht absehbar ist, ob sich das, was sich jetzt entfaltet in den nächsten Tagen und Wochen, ob das entlang dieser bekannten Linien, dieses bekannten Playbooks entspinnen wird oder ob sich die Spirale weiter drehen wird. Grundsätzlich ist, denke ich, schon noch dazu zu sagen, dass in der aktuellen Situation, auch wenn man größer in der Region denkt, dass es weder im Interesse Pakistans noch Indiens ist, einen langwierigen, vollen Krieg sozusagen zu führen. Pakistan ist wirtschaftlich wirklich schwer angeschlagen. Und Indien hat zum Beispiel auch andere dringende Baustellen, zum Beispiel den noch viel größeren und mächtigeren Nachbarn China, der ja gerade in den vergangenen Jahren auch um vieles aggressiver an den Grenzen aufgetreten ist.
Du sprichst jetzt schon China an. Auch China hat, habe ich heute gelesen, korrigiere mich da gerne, wenn das eine Fehlinformation ist, aber offensichtlich auch einen kleinen Teil in Kaschmir, den es kontrolliert. Was hat es damit auf sich?
Ja, also China ist seit vielen Jahrzehnten eigentlich Verbündeter von Pakistan. Es ist eine Großmacht, die im Hintergrund mal mehr, mal weniger die Fäden zieht. Also vor mehreren Jahrzehnten hat Pakistan dann auch einen Teil dieses umstrittenen Gebiets um Kaschmir herum an China abgetreten. China hat Interesse an der Region wieder aus geopolitischen Überlegungen. Es geht da vor allem um den Zugang innerhalb des Landes, eine Straße, beziehungsweise dass der Zugang innerhalb von Regionen, die von China kontrolliert werden, realisiert werden kann. Und insofern, neben all den geopolitischen Überlegungen, die wir schon vorhin auch besprochen haben, geht es da auch ganz praktisch um die Logistik, sozusagen um logistische Infrastruktur, die China so aufrechterhalten kann.
Glaubst du, dass sich China in den aktuellen Konflikt irgendwie einmischen wird, irgendwie vielleicht versucht zu vermitteln? Ich meine, Russland und die USA haben in der Vergangenheit ja bei anderen Konflikten in Kaschmir meines Wissens nach schon zumindest versucht, irgendwo Vermittler zu spielen. Ist das dieses Mal ebenfalls realistisch?
Also ganz grundsätzlich ist es so, dass Indien mal öffentlich zumindest immer darlegt, dass man keine Vermittler will in diesem Konflikt, dass das eine Sache ist zwischen Indien und Pakistan. Aber so wie man realistischerweise die Weltpolitik kennt, gibt es natürlich immer Besprechungen, es gibt immer Treffen, es gibt immer bestimmte politische Akteure, die sich mehr oder weniger mit Ländern, die gerade in einem Konflikt stehen, in Verbindung setzen. Dass China mit Pakistan natürlich spricht, ist ohnehin klar. Also China beliefert Pakistan zum Beispiel auch mit Rüstungsgütern. Indien auf der anderen Seite bekommt die meisten Rüstungsgüter ja aus Russland, aber gerade in den vergangenen Jahren immer mehr auch aus den USA. Delhi und Washington kooperieren immer mehr miteinander, gerade auch im Angesicht dieser wachsenden Rivalität mit China.
Anna, jetzt sind sowohl Pakistan als auch Indien Atommächte. Du hast das vorher schon angesprochen. Das heißt, beide verfügen über Atomwaffen. Wie groß ist diese Angst oder wie groß ist die Gefahr, dass es hier tatsächlich zu einem atomaren Schlagabtausch kommen könnte? Ist das diffus oder ein reales drohendes Szenario?
Also einerseits, was die Angst betrifft, ist sie absolut nachvollziehbar und berechtigt. Wie gesagt, also Indien und Pakistan, beide haben Atomwaffen. Was die Gefahr eines tatsächlichen Atomkriegs zwischen den zwei Mächten betrifft, so sehe ich darin eher eine diffuse Angst. Wie gesagt, es mag manchmal fast schon zynisch oder makaber wirken, aber diese zwei Mächte kennen sich jetzt schon über viele Jahrzehnte. Und natürlich ist es so, dass Länder, die Atomwaffen besitzen, per se ein anderes Eskalationspotenzial mit sich tragen, als wenn sie das nicht hätten. Aber ich denke, beide Länder sind sich dieser Gefahr bewusst. Und wie gesagt, ich glaube, es liegt weder im Interesse Pakistans noch Indiens, hier wirklich zum Äußersten zu gehen.
Dann versuchen wir, dass wir dieses Gespräch über den derzeitigen Zustand und über diese gefährliche Lage, in der wir uns befinden, irgendwie doch noch positiv abzuschließen. Anna, kannst du dir vorstellen, dass es zwischen Indien und Pakistan irgendwann so etwas wie einen tatsächlichen Frieden geben könnte? Und wenn ja, wie muss der aussehen, beziehungsweise was muss dafür passieren?
Das ist natürlich eine enorm schwierige Frage. Ich bin der Überzeugung, dass es vorstellbar bleiben muss, dass so ein Frieden stattfinden kann und hergestellt werden kann. Es muss möglich sein. Der Weg dorthin ist sehr steinig, sehr weit. Er ist vor allem wirklich sehr komplex. Und ich denke aber, am Weg dorthin ist ein Schlüssel dazu, dass Dialogformate aufrechterhalten bleiben, dass der Dialog stattfindet und dass auch internationale Akteure vor allem immer wieder darauf pochen und dabei helfen, derartige Formate zu etablieren oder aufrechtzuerhalten.
Anna, sage ich an dieser Stelle vielen Dank. Sie können auch alle Berichte rund um Indien und Pakistan auf der standard.at nachlesen. Wir werden da in die Shownotes ein paar Auszüge von Annas Artikeln auch noch reinpacken. Vielen Dank.
Dankeschön.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens. Heute beginnt das Konklave in Rom. 133 wahlberechtigte Kardinäle aus aller Welt versammeln sich in der Sixtinischen Kapelle, um den Nachfolger von Papst Franziskus zu wählen. Ist ein Papst bestimmt, steigt weißer Rauch aus dem Schornstein auf.
Ist die Wahl gescheitert, ist dieser schwarz. Die Wahl wird dann so lange wiederholt, bis einer der Kandidaten die notwendige Zweidrittelmehrheit hat. Für heute ist ein Wahlgang vorgesehen. Ab morgen können täglich 4 Wahlen durchgeführt werden. Zweitens. Altbundespräsident Heinz Fischer fordert die österreichische Regierung dazu auf, Stellung gegen Israels Vorgehen in Gaza zu beziehen. Israel setze sich nicht nur über die Menschenrechte, sondern auch über das Völkerrecht hinweg, so Fischer. Jedes einzelne Kind, das im Gazastreifen stirbt oder verhungert, ist genau eines zu viel, so der ehemalige Bundespräsident. Und drittens. In Wien und in Innsbruck werden am heutigen Vormittag Räumlichkeiten der insolventen Immobiliengruppe Signa durchsucht. Der Gründer, Reni Benko, befindet sich ja derzeit in Untersuchungshaft. Diese wurde erst gestern um 2 Monate verlängert. Es soll sich bei den Hausdurchsuchungen um Ermittlungen im internationalen Kontext handeln, so die Kronenzeitung. Grund für die Razzien dürfte ein Amtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft München sein. Sie ermittelt ebenfalls gegen Benko. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf der Standard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschezecker. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.